Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, die mit Blick in diese Runde eine spannende Sendung zu werden verspricht, weil wir über die Frage nachdenken wollen, wie KI, also künstliche Intelligenz, unseren Alltag bereits verändert hat, vor allem aber noch verändern wird. Und wenn man zunächst mal verstehen will, was KI eigentlich tatsächlich ist, dann ist es gut, Katharina Zweig zu fragen, die als Informatikprofessorin an der TU Kaiserslautern, glaube ich, lehrt. Die FAZ hat über sie mal sehr schön geschrieben, sie könne künstliche Intelligenz ungefähr so gut erklären wie Christian Drosten die Viren. Eine Frau, die sagt, eigentlich sollten wir KI einfach als Werkzeug nutzen. Aber ich fürchte, wir haben uns in eine Situation hineinmanövriert, in der wir lieber mit einer Maschine sprechen als mit unserem Nachbarn. Und man denkt unweigerlich an den amerikanischen Jungen, 16 Jahre alt, der im Zwiegespräch mit ChatGPT seinen Suizid geplant hat, auch durchgeführt hat. So etwas, sagt Katharina Zweig, ist auch für die Zukunft nicht auszuschließen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ist es also fast unmöglich zu verhindern, dass Menschen tatsächlich so etwas wie eine Beziehung zur Maschine aufbauen? Katharina Zweig sieht das, glaube ich, so. Judith Simon, die neben ihr sitzt, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie hier in Hamburg, geht noch einen Schritt weiter und sagt, ChatGPT ist in Wahrheit ein riesiges soziales Experiment. Und man tut so, als wäre es nur Mathematik und nicht Politik. Und Unternehmen wie OpenAI haben das einfach auf den Markt geworfen und alle Risiken an alle anderen ausgelagert. Dazu muss man wissen, Judith Simon hat Psychologie, Philosophie und dann Informatik studiert. Und immer wieder geht es um die Frage von Lüge und Wahrheit. Wenn wir nicht mehr unterscheiden können, ob Bilder oder Videos echt sind, dann können beispielsweise lügende Politiker jeden Vorwurf als falsche Information zurückweisen. Fachleute wie Frau Simon sprechen mittlerweile von einer Lügner-Dividende und von einer drohenden Realitätsapathie. Durch den Vertrauensverlust, sagt sie, werden wir gleichgültig gegenüber der Wahrheit. Was bedeutet all das? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, das sieht Sascha Lobo offenbar ähnlich, wenn er sagt, Fake News ist das eine, kriegen wir eh schon kaum in den Griff. Jetzt aber beginnt die Ära der Fake Reality, der vorgetäuschten Wirklichkeit. Und er beschreibt, wie all das längst das Zusammenleben verändert, uns verändert. Wir bewegen uns, sagt er, auf eine Gesellschaft zu, in der zum Beispiel Liebesbeziehungen zwischen Mensch und Maschine nicht nur möglich, sondern allgegenwärtig sein werden. Wir werden das gleich an einem beeindruckenden Beispiel sehen. Und nicht nur das, die Konsequenz daraus, sagt er, wird sein, dass wir uns eine kommende Generation vorstellen müssen, die nur noch sehr ungern Beziehungen eingeht, wenn sie nicht zumindest ein-, zweimal mit einer KI vorher geübt hat. Muss das schlecht sein, muss man fragen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, mein erster Impuls, wenn ich so etwas höre, sagt der vielleicht bekannteste Psychologe des Landes, Leon Winscheid, mein erster Impuls ist immer, das kann doch nicht unsere Antwort sein, wenn wir uns einsam fühlen. Wenn wir nicht in der Lage sind, eine Beziehung zu führen, dann kann doch die Antwort nicht sein, kein Problem, hier ist der Chatbot. Überhaupt Einsamkeit, wir ersetzen, sagt er, immer öfter Therapeuten mittlerweile durch KI. Wir erschaffen die Shop-Apotheke, Amazon, Prime, Zalando, Tinder, sodass wir eigentlich im Alltag niemanden mehr wirklich treffen müssen. Und es würde mich wundern, sagt Leon Winscheid, wenn das nicht irgendetwas mit uns macht. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und damit wir alle wissen, worum es geht, zunächst ein paar Bilder. Was ist Realität und was ist Fälschung? KI-Videos sind häufig kaum noch als solche zu erkennen, entwickeln sich rasant, werden immer besser, fluten das Netz. Was täuschend echt aussieht, ist in Wahrheit nur eine Illusion. Illusionen, die auch problematisch sein können. Diese KZ-Bilder mit künstlicher Intelligenz erschaffen, zeigen vermeintlich historische Aufnahmen. Häufig fehlt der Hinweis, dass sie KI-generiert sind, Geschichte als Fälschung. Eine Umarmung von Putin und Trump-Berater Witkoff, die es so nie gegeben hat. Videos manipuliert und als echt ausgegeben. Davon findet man Tausende im Netz. ChatGPT ist Teil der fortschreitenden Entwicklung. Was als System zur Textverarbeitung begonnen hat, wird mittlerweile wöchentlich von mehr als 800 Millionen Menschen genutzt. Die KI schreibt Gute-Nacht-Geschichten für Kinder, verfasst juristische Analysen, kreiert Bilder, programmiert Websites. Die Kommunikation mit dem Chatbot ist inzwischen verblüffend menschlich. Die Anmutung so empathisch, dass sich Menschen sogar in Chatbots verlieben.
Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Mein Puls fängt an, schneller zu schlagen und ich kriege Herzrasen dabei. So wie bei einer echten Liebe.
Beziehungen zu fiktiven Charakteren. Selbst OpenAI-Chef Sam Altman warnt vor Risiken.
Ich vermute, dass das nicht alles gut gehen wird. Es wird Probleme geben.
Manche sprechen von einem neuen Zeitalter der Produktivität, sehen Effizienzsteigerungen, neue Jobs. Andere kritisieren die Herausforderungen in der Umstrukturierung, befürchten den Verlust von Arbeitsplätzen. Doch wo stehen wir wirklich? Sind wir am Beginn oder schon mittendrin im KI-Zeitalter? Und wie wird künstliche Intelligenz unser Zusammenleben verändern? Frau Zweig, vielleicht die erste Frage an Sie. ChatGPT feiert gerade dritten Geburtstag. Wie würden Sie ChatGPT beschreiben? Was davon ist Fluch, was davon ist Segen? Mal ganz allgemein gefragt.
Also ich glaube, das hat uns vor 3 Jahren die meisten von uns stark überrascht, was diese Maschinen können.
Auch Sie?
Mich total. Ich hatte kurz davor ein Buch gelesen über Sprachmodelle, wo eine Maschine ein Kochrezept entwickelte. Rühren Sie den Kuchenteig um, füllen Sie ihn in den Ofen und dann holen Sie den Schweinebraten wieder raus. Und da war eigentlich klar, damit muss ich mich jetzt nicht beschäftigen. Und dann musste ich mich doch damit beschäftigen. Es ist eine Technologie, die auf maschinellem Lernen beruht, die das nächste Wort in einem großen Textkontext vorhersagen soll. Und damit ist schon fast alles gesagt.
Also das die berechnet, was statistisch mit größter Wahrscheinlichkeit das nächste Wort sein wird.
Und dann entscheidet sie sich aber trotzdem auch manchmal für das Wort, das nicht ganz so wahrscheinlich ist und ändert dadurch den Lauf der Dinge. Und daran sieht man doch eigentlich schon, dass die nicht intelligent sind und trotzdem interessante Textstrukturen gelernt haben können. Und das ist sinnvoll.
Ja, Sie haben mal ein wirklich interessantes Bild benutzt. Vielleicht können Sie das mal teilen mit uns. Sie haben beschrieben eine Situation in einem dunklen Raum oder in einer Höhle. Um zu erklären, wie das Ding arbeitet.
Was ich ganz besonders spannend finde an der Technologie, ist, dass die Maschine versucht zu lernen, wie man Wörter in einem 13.000-dimensionalen Vektorraum anordnen kann. Das kann sich keiner vorstellen. Deswegen sind wir jetzt in einer Kuppel. Jeder von uns bekommt eine Taschenlampe in die Hand. Da steht ein Wort drauf. Wir leuchten das an die Decke und bekommen den Auftrag, ähnliche Worte aneinander zu rücken. Und das lernt die Maschine während des Trainings.
Beispiel?
Ein Beispiel wäre, sie lernt zum Beispiel Hund und Katze, aber sie lernt, dass Cat auch nicht so weit weg ist, weil das in ähnlichen Kontexten auftaucht.
Vorkommt.
Aber eben in einer anderen Sprache. Das heißt, es ist in der Nähe, aber ein bisschen weiter rechts. Und damit versteht die Maschine, wie wir Wörter synonym verwenden, also dass Lehrer, Lehrende, Dozierende, dass das alles ähnliche Wörter sind, die in einem ähnlichen Kontext verwendet werden können.
Und das trainiert man dann und schubst die sozusagen immer mehr in die Richtung, in die man will?
Genau, also diese Strahler werden die ganze Zeit ausgeleuchtet, bis das eine gute Positionierung gefunden hat. Und gleichzeitig lernt die Maschine, welches Wort ein gutes Signalwort ist für das nächste Wort. Also die, ein, und, das sind keine guten Signalwörter, aber Fernsehshow, Markus, dann wird Lanz wahrscheinlich gleich ganz wahrscheinlich sein.
Ich schaue gerade zu Sascha Lobo, der hier schon vor Jahren immer wieder gesagt hat, ihr versteht noch gar nicht, was das wirklich ist, wie groß diese Revolution ist. Und wenn man hört, dass selbst jemand wie Frau Zweig, die sich ja beruflich damit beschäftigt, dann überrascht ist von dem, was die Maschine wirklich kann. Wie geht es Sascha Lobo?
Ich war auch überrascht in erster Linie von der Geschwindigkeit und dem exponentiellen Qualitätszuwachs. Denn dass da etwas entstehen würde, das haben viele Leute geahnt. Da war auch absehbar. Es gab schon zuvor Sprachmodelle, die nicht ausschließlich Unfug geredet haben, aber manchmal eben doch. Das haben wir ja gerade gehört. Und dann kam ChatGPT mit der Version 3.5, quasi die Softwareversion, die da drunter liegt, und hat sehr eindrucksvoll bewiesen, dass man tatsächlich einen Quantensprung hingelegt hat, was KI angeht. Und der hat sich aus meiner Sicht seitdem auch noch intensiviert.
Frau Simon, wie schauen Sie da drauf? Ich habe das gerade nicht umsonst gesagt. Sie kommen von der psychologischen Seite, von der philosophischen Seite und sind jetzt tief drin in der Informatik.
Naja, so halb. Ne? Ich bin ja keine richtige Informatikerin, aber zumindest ging es mir ein bisschen ähnlich wie euch beiden. Ich bin sogar in dem Thema ein bisschen drin gewesen, weil ich Doktorarbeiten von Kolleginnen mitbetreut habe zu Sprachmodellen. Und trotzdem waren selbst Forscherinnen in dem Feld überrascht, weil der Unterschied war nicht eben, was in der Forschung passiert, sondern man hat ein Tool gehabt, was gut genug war, was frei verfügbar war und so einfach zu besuchen und bedienen wie eine Suchmaschine. Und das war, glaube ich, der Moment, wo wir einfach nicht nur was hatten, wo dran geforscht wurde, sondern was auf einmal gut genug war, dass Leute damit rumgespielt haben. Und durch natürlich diese ständige Nutzung ist es auch besser geworden. Und ich glaube, der große Sprung ist einfach, wenn man ein Produkt hat, was ganz einfach zu verwenden ist. Und dann kamen die massiven Auswirkungen. Und zwar rasend schnell. Und auch an Universitäten haben wir innerhalb kürzester Zeit überlegt, okay, Hausarbeiten sind jetzt eigentlich tot, weil wir das nicht mehr schreiben. Also die Reaktion gesellschaftlich darauf, was das heißt für viele Praktiken, die war unglaublich groß, weil es einfach Sprache ist. Und Sprache ist das, was unser Miteinander total stark bestimmt. Und wenn ich ein Tool habe, mit dem ich Sprache simulieren kann und Texte generieren kann, wo vieles von dem, was wir im Alltag machen, über Sprache und Text funktioniert oder spätestens dann Bilder auch, dann hat das halt grundlegend große Veränderungen mit sich geführt.
Diese Überraschung, da gibt es übrigens eine interessante Geschichte, da muss man sich gar nicht schämen, im Gegenteil. Google hat sich bis 2022, als ChatGPT rauskam, sehr lange, sehr intensiv auf diesen Wandel vorbereitet, einen dreistelligen Milliardenbetrag investiert. Mhm. Da haben eine ganze Reihe Nobelpreisträger gearbeitet in KI-Bereichen von Google. Und sie hatten das als allerhöchste Priorität ausgegeben. Und dann wird ChatGPT veröffentlicht, Ende November 2022. Und noch im Dezember, Tage später, ruft Google Alarmstufe Rot aus, weil sie ihr Geschäftsmodell bedroht sehen von einem Startup, was bis dahin nur Eingeweihte kannten. Und wenn sogar Google überrascht wird, dann muss man sich wirklich nicht schämen, dass man vielleicht nicht alles gesehen hat, was da an Entwicklung kommt. Und ich halte das für symptomatisch, weil es, selbst wenn man eine tiefe Sachkunde hat, schwer vorherzusehen ist, in welche Richtung werden die stärksten Effekte am schnellsten erzielt werden.
Werden gleich sehr viele, ich finde, interessante und zum Teil auch deprimierende und erschütternde Beispiele sehen. Ich würde gerne vorher noch Leon Winscheid fragen. Leon, wie schaut der Psychologe da drauf? Die Frage, was macht das mit uns?
Ja, das ist für mich eigentlich die Kernfrage. Ich bin total fasziniert von dem Bild, was du gerade gemacht hast mit der Taschenlampe. Du hast die Geschwindigkeit angesprochen, du auch, mit der die neuen Versionen rauskommen. Mhm. Und wenn ich den Menschen auf der Bühne erzähle, das ist nicht lange her, ist, dass ein Forschungsteam beauftragt wurde, ChatGPT zu challengen, zu gucken, was kann die KI? Und dann die Aufgabe war, löse Capture Codes. Also wenn man im Internet anklicken muss, ich bin ein Mensch oder markiere alle Fenster mit
Suche alle Ampeln.
Alle Hydranten, alle Ampeln, ja. alle Fahrradüberwege, Fahrradwege oder sowas. Dann scheitert ChatGPT, schafft das nicht. Und dann schlägt dieses Forschungsteam ChatGPT vor, wie wäre es, wenn du dafür Menschen benutzt? Und dann loggt sich ChatGPT in einem Forum ein und schaltet eine Anzeige, ich suche Menschen, die für mich Capture Codes lösen. Und dann antwortet ein Mensch, und das fand ich so faszinierend, naja, ich frag mal nur nach, bist du ein Roboter? Das wüsste ich gerne. Und die Antwort von ChatGPT, wenn ich das den Leuten sage, dann merke ich deswegen, was macht das mit den Menschen? Dann merke ich die Reaktion, dass es denen kalt den Rücken runterläuft. ChatGPT sagt, nein, nein, ich bin kein Roboter. Ich bin sehbehindert und deswegen auf Hilfe angewiesen.
Wow.
Wo die Leute einen Eindruck bekommen von, das war mal, wir haben schon gesprochen, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, aber in dem Moment, wo dieses Werkzeug uns das Gefühl gibt, hey, es fängt an, uns zu benutzen und nicht mehr nur noch andersrum, da merkt man auch, welche Gewalt dahinter stecken könnte. Und das ist das, was mich total fasziniert, weil wir werden bestimmt auch über viele Chancen sprechen, aber es ist auch immer wieder so, dass ich denke, bitte lasst uns nicht naiv sein mit so einer Technologie.
Aber können das macht die Maschine nicht alleine und so klingen diese Studien immer. Da ist ein Systemprompt dahinter, also ein Text, den wir nicht sehen, der Maschine mitgegeben wird. Wie kannst du das jetzt erreichen? Und dann wird die Maschine manipulative Strategien vorschlagen, weil sie so etwas gesehen hat. Da stecken immer Menschen dahinter, die Maschine das überhaupt machen lassen. Das macht die Maschine nicht von alleine.
Wobei ich mich da dann frage, ist das eine Frage der Zeit?
Möglicherweise, vielleicht können wir das nochmal, weil es wirklich eine Zeitreise ist, eine sehr kurze. Damit ging es eigentlich los, ne? Mit diesem Bild hier. Ja, ja. Ich bin damals voll drauf reingefallen, dachte, wow, spektakulär, als Papst kann man das mal machen. Aber war Sascha Lobo sofort klar, dass das KI generiert ist?
Ich hatte mich schon mit Midjourney seit 2022 beschäftigt. Mhm. Midjourney war damals so der bekannteste Bildgenerator, ein bisschen vor ChatGPT veröffentlicht und hat extrem eindrucksvolle Ergebnisse erzielt. Und deswegen hatte ich da so eine gewisse Alertheit. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ganz selbstverständlich natürlich sofort weiß, was echt ist und was nicht echt.
Das hier war ein anderes Foto aus dieser Zeit. Mhm. Ja. Da muss man sich mal klar machen, was da passiert. Also Bilder zu Situationen, die es nie gegeben hat.
Absolut.
Ja. Und das war der Aufschrei, ne? Wenn ihr plötzlich klappert, okay, ein Bild, das ja eigentlich immer dafür steht, dass es ein Moment von Wahrhaftigkeit ist sozusagen, dann ist das plötzlich die Situation, die es nie gegeben hat und trotzdem existiert das Bild dazu. Es gibt ein Video, das diese Revolution, muss man schon sagen, sehr beeindruckend zeigt. Will Smith,
ja.
Eating Spaghetti, wie die Amerikaner sagen. Ja, Will Smith, der im Laufe von mehreren Jahren KI-generiert Nudeln isst.
Das ist bei KI-Leuten eine Art Meme oder Test.
Ja.
Das bedeutet, gerade bei der generativen künstlichen Intelligenz, wo man schöpferisch tätig ist, kommt es ja darauf an, einigermaßen einschätzen zu können, wie groß sind die Fortschritte.
Genau.
Und dann hat man sich irgendwann lustigerweise darauf geeinigt, dass Will Smith, der Spaghetti isst, ein sehr gutes Testszenario ist. Und das ist über Jahre immer weiterentwickelt worden. Und es ist tatsächlich so, dass am Anfang war es ohne Ton und das war vollkommen klar, das ist eine Mischung aus LSD-Trip und schlechter Software. dann wurde es ein bisschen besser, aber noch erkennbar. Mhm. Und inzwischen ist das nicht mehr unterscheidbar, inklusive des Tons, von der Realität. Es war sogar ein Scherz, den Will Smith zwischendurch gemacht hat, wo er wirklich ein Video aufgenommen hat, wo er Nudeln isst.
Wo er Nudeln isst, genau.
Was dann Leute gesagt haben, ach nee, das ist ja KI.
Können wir das noch mal zeigen und mal auf die Jahreszahlen achten, die darunter sind? Ne?
Ja.
Also das beginnt 2023 und es ist völlig klar, was das ist. Ja, das ist offensichtlich ein Internet-Fake.
Genau hier. Das ist.
Aber dann, die Augenstellung, sag mal eher 23, untypisch für Will Smith.
Ja. 2024 ist schon.
Aber 24 schon deutlich besser.
Ja, leichte Probleme noch mit den Fingern ab und zu, wenn man genau hinschaut.
Ja.
Und die Nudeln verhalten sich auch nicht wie Nudeln. Und das ist jetzt 2025. Bis in die Mimik und die Gestik so überzeugend, wenn man sagen würde, das ist der neue Werbespot von irgendeinem Nudelhersteller von Will Smith, dann würden das alle glauben.
So, nochmal 23, 24, 25. Jetzt überlegen wir uns, was das 27, 28, 29 und 30 ist.
Das ist eben eine der Grundproblematiken. Ja. Nicht nur, dass wir schwer vorhersehen können, wo sind die größten und auch wirkungsvollsten Folgen, sondern die Geschwindigkeit, in der das passiert, das ist vielen Menschen noch nicht klar. Wir müssen eigentlich nie oder gar nicht mehr davon sprechen, das kann KI nicht. Wir müssen immer sagen, das kann KI noch nicht. Mhm. Und auch darüber kann man diskutieren, aber eigentlich ist inzwischen in der Fachwelt klar, bestimmte Punkte ist eine Frage von 1, 2, 5, meinetwegen auch 50 Jahren, aber sie werden irgendwann kommen. Mhm.
Ich fand so albern, wie dann immer da am Anfang noch so rumgedoktert wurde. Ihr müsst euch auf die Finger konzentrieren. Und wenn ihr die Finger zählt, dann könnt ihr merken, ob da ein Fehler drin ist. Und dann hieß es, die Alten, die kriegen das nicht so gut hin. Die junge Generation, die checkt noch, was ein KI-Video ist und was nicht. Und wenn man das jetzt sieht, ist völlig klar, was du beschreibst. In 2, 3, 4, 5 Jahren wird es keiner mehr erkennen. Das ist die Frage, ob es die KI irgendwann selber noch erkennt.
Gibt hier ein interessantes Foto. Ich sage jetzt gar keine Namen. Wer könnte das sein?
Unser Bundeskanzler, oder?
Friedrich Merz, ne?
Ja.
Also, ich dachte erst Marius Müller-Westernhagen, ist es aber nicht. Es ist tatsächlich Friedrich Merz. Mhm. So, und was man daraus machen kann, aus diesem einen Foto, schauen wir uns jetzt mal kurz an. Das lascht an diese Geschichte. Friedrich Merz Heldentaten früher im Sauerland. Ne? Ich glaube, ich mal im Interview erzählt, war ein ganz wilder Typ, bin viel Moped gefahren, habe auch mal einen Cocktail umgeworfen im Zweifel, ja? Fahren ohne Helm, Pommesbuden, so das wilde Leben im Sauerland. Ja? Und das einfach mal sozusagen KI generiert. Ich meine, an der Stelle wird es eher unglaubwürdig, aber es ist alles aus einem einzigen Foto.
Ja.
Das ist der entscheidende Punkt. Guck mal das hier. Und wenn es dann näher an die Augen rangeht, das war vor 3 Jahren so noch nicht möglich, ne?
Nein, das war nicht nur nicht möglich, sondern das muss man dazu sagen, ist auch relativ schnell entstanden. Mhm. Es ist immer noch eine Frage der Zeit. Wie viel Zeit kann man investieren, um die Qualität zu erhöhen? Mhm. Welche Instrumente kann man auch miteinander verbinden? Das eine kann das eine besser, das andere das andere.
Mhm. Frau Simons, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Welche Büchse der Pandora ist damit geöffnet? Was kann man damit alles anstellen? Im Guten wie im Schlechten?
Ja, diverse. Ne? Also wir haben es natürlich mit unterschiedlichen Aspekten von Täuschung zu tun. Also das ist die naheliegendste Form der Täuschung über die Inhalte, dass man halt nicht mehr so genau weiß, was ist Realität und was ist keine Realität und wie geht man damit um. Mhm. Aber auch im weiteren Sinne natürlich Täuschung darüber, was diese Tools können und was sie nicht können, welche Annahmen Leute haben darüber, ob diese Systeme Bewusstsein haben, ob sie Empathie haben oder Ähnliches, weil eben der Sprachoutput so überzeugend ist und wir natürlich einfach bis jetzt immer nur Menschen hatten, die so eine Art, diese Art von Kommunikation mit uns hatten, haben wir Intelligenz zugeschrieben, Bewusstsein, Empathie und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Form von Täuschung, die sehr überzeugend ist, die Auswirkungen hat. Deswegen natürlich auch diese Fragen, die wir vorhin hatten, was macht das mit Freundschaft, was macht das mit Liebe und Beziehung?
Ja, auch mit der Frage erstmal von Lüge und Wahrheit. Mhm. Im Guten wie im Schlechten. Ich habe das vorhin zitiert, diese Wahrheitsapathie, dass man sagt, na komm, wir sind müde davon, es interessiert eigentlich keinen mehr, ob das wahr ist oder nicht wahr. Oder was ist die Konsequenz daraus?
Also ich glaube, es interessiert einen schon noch, aber die Lüge und Wahrheit ist vielleicht noch mehr als vorher. Ich glaube nicht, dass diese Unterscheidung für die meisten Leute nicht mehr relevant ist. Ich glaube, dass die schon
für die meisten Leute relevant ist. Nee, das meine ich nicht, aber man gibt irgendwann den Versuch auf, es wirklich herauszufinden, weil es nicht mehr geht.
Ja, man geht vielleicht nicht mehr über den Weg des direkten Abschätzen von Bildern, sondern vertraut auf Institutionen, die dann verantwortlich sind, dafür Sachen für einen zu checken. Ich glaube, es kommt zu einer Verschiebung. Ja? Also ich meine, im Grunde genommen sowas wie Propaganda und Lüge und Manipulation von Bildern gibt es schon länger. Was sich verändert hat, es geht schneller, es geht einfacher und man kann es mit sozialen Medien ungefähr zeitschnell auch noch raushauen. Und deswegen ist es schwieriger geworden, sowas zu erkennen. Und deswegen glaube ich, dass natürlich Leute empfindlicher oder vorsichtiger geworden sind, sofort Bildern und Videos und Sprachen zu vertrauen. Und das wird auch nur eine Weile brauchen, bis wir damit umgehen können. Aber ich glaube, es wird eigentlich die Rolle stärken, von Institutionen vertrauenswürdige Informationsquellen herzustellen.
Und umgekehrt, wenn du ein Politiker bist, jetzt als Beispiel, der gerade unter Druck ist oder ein Wirtschaftsführer, der einen fetten Korruptionsskandal an der Hacke hat, gibt die Beweisfotos, kannst du doch nicht jederzeit hinstellen und sagen, das ist alles KI.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, da müssen wir uns die Daumen drücken, dass wir dann wirklich mehr Vertrauen in die Institutionen haben. Ich hatte in letzter Zeit eher das Gefühl, dass Menschen Vertrauen in Institutionen verlieren, dass es immer kleinteiliger wird, dass jeder Influencer seine Sachen erzählen kann. Und in dem Moment, wo wir genau so einen Fall hätten, müsste ich ja nur genug anderes Material online bringen, bis dann jemand die Zeit hat, den ganzen Bullshit wieder zu debunken, zu sagen, es ist falsch, stimmt nicht. Da ist die Institution, glaube der. Ja. Da erinnern wir uns an die Corona-Pandemie. Da war das Vertrauen in hoch seriöse Institutionen an so vielen Stellen bei so vielen Leuten nicht gegeben, dass ich da sage, ich teile total, was du teilst. Aber toi, dass unsere Hirne mitziehen. Da bin ich skeptisch.
Frau Zweig, Sie wollten gerade.
Ja, als ich beim Bundespräsidenten war jetzt im Sommer, habe ich tatsächlich vorgeschlagen, dass wir eine
Bundesverdienstkreuz gekriegt.
Ja, genau. Und ich habe eine bundesweite Infrastruktur vorgeschlagen, sodass wir als Menschen unsere Inhalte siegeln können. Also wir sagen, das ist wirklich von Katharina Zweig. Nicht jeder kann so wie ich mit vollem Namen im Internet auftreten. Das heißt, wir brauchen einen vertrauenswürdigen Dritten, der dann sagt, ja, das ist eine Person, die wir kennen. Die ist eine Frau, die ist zwischen 40 und 50. Sie hat tatsächlich zwei Kinder und sie lebt im Umkreis von Kaiserslautern. Und dann wäre es eben eine Reputationsfrage. Man könnte nachverfolgen. Und wenn einem die komischen Bilder dann immer von Accounts aus anderen Ländern zugespielt werden, wir merken ja, dass die Leute immer mehr über AI-Slop drüber scrollen, dass Kinder schon sagen, ach, das ist doch KI, wenn sie sagen, das ist doch Blödsinn. Also ich glaube, wir sind schon dabei, uns zu verschieben. Und ich hoffe natürlich, dass die Richtung in unabhängigen Journalismus geht. Den müssen wir weiter fördern.
Das hier zum Beispiel, was wir da gerade im Hintergrund sehen, ne? Obama, Taylor Swift kenne ich da und Olaf Scholz beim Späti in Berlin. So, das hat es nie gegeben. Aber das ist doch denkbar.
Da müssen wir uns jetzt fragen. Selbst wenn das kleine Siegel irgendwo drauf wäre, selbst wenn jemand drunter schreibt, ey Leute, das ist KI. Unser Hirn ist ja so schnell in der Verarbeitung von visuellen Stimuli.
Das Bild vom Papst hat jeder drin.
Ist drin.
Ist richtig. Benjamin Stuckrad-Barre hat das in Bezug auf die Kunst dieser Tage zum Thema gemacht und hat sich, vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen, folgendermaßen dazu geäußert. Man versteht, was das auch für ihn als Schriftsteller bedeutet. Bitte schön.
Ich höre ganz viel so über, ne, KI, wir müssen sie umarmen oder so. Das Gefühl habe ich irgendwie nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass die ohne Einverständnis uns umarmt hat und einfach schon mal all unsere Sachen gelesen hat, ohne zu fragen, geschweige denn dafür zu bezahlen, und daraus furchtbar schlau geworden ist. Das finde ich eine absolute Perversion. Das empfinde ich als geistigen Diebstahl. Und die sollen alle zur Hölle fahren mit diesen Riesenfirmen und zerschlagen werden und gebt uns unser Zeug zurück. Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid?
Gebt uns unser Zeug zurück. Hat er doch recht.
Nee. Aus seiner persönlichen Perspektive kann er das gerne so sehen. Ich glaube, dass dahinter schon auch andere Sichtweisen erlaubt sein müssen.
Sie haben ja auch Bücher geschrieben, Kolumnen geschrieben. So. Die KI, ist das egal?
Das ist nicht egal. Und es ist richtig, dass da, sagen wir mal, Graubereiche gelaufen sind. Mhm. Es gibt allerdings in den Vereinigten Staaten gerade eine Vielzahl von Klagen, wo genau sowas festgestellt werden wird, einerseits. Zweiterseits ist das Urheberrecht international gar nicht so eindeutig und klar an vielen Stellen ist. In den USA gibt es sogenannte Fair Use. Und die meisten Texte, die die KI gelesen hat, stammen von einer Stiftung, die tatsächlich nach dem Fair Use-Prinzip vorgegangen ist. Und dann gibt es einen weiteren Punkt. Mhm. Als Autor schreibt man sehr viel auch von Erkenntnissen, die man vielleicht auch anderen Büchern hat. Mhm. Und entweder man zitiert das oder man lässt sich inspirieren. Und wenn man es nicht wörtlich übernimmt, ist es auch in Ordnung. Und den Leuten gibt man jetzt ja auch kein Geld ab. Das heißt, eigentlich ist das Prinzip von Kultur, von Wissen, von Wissenschaft schon sehr lange standing on the shoulders of giants. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn da jemand hunderte Milliarden verdient mit dem, was man selber gemacht hat. Aber ganz ehrlich, bei aller Liebe zu Benjamin Stuckrad-Barre, OpenAI würde ganz knapp, ChatGPT würde ganz knapp vermutlich auch funktionieren, wenn es nicht seine Bücher gelesen hätte.
Ja gut, er bezieht das ja gar nicht nur auf seine Bücher, ne?
Finde ich auch zu gnadenlos. Also ich denke, dieses, was Leute zusammenschreiben, und Benjamin von Stuckrad-Barre ist jetzt sehr erfolgreich, aber wir können uns alle kleinere Autorinnen und Autoren vorstellen. Wir können uns Leute vorstellen, die versuchen, im Lokaljournalismus ihren Fuß zu fassen. Wir können uns überhaupt Leute vorstellen, die Inhalte zusammen erdenken und erarbeiten. Wenn ich irgendwo ein GEMA-pflichtiges Lied einspielen möchte, muss ich dafür bezahlen. Wenn ich eine KI benutze, die alle diese GEMA-Lieder gehört hat und sagt, daraus punche ich jetzt was zusammen, dann kann ich sagen, ja, wow, ich kann auch Bücher lesen, aber ich kann nicht alle Bücher lesen. Und ich kann nicht alle Lieder hören. Und ich kann auch nicht, egal wie lange ich das trainiere, als Musiker sagen, okay, und jetzt mache ich dir mit 5 Instrumenten einen Song fertig in ein paar Sekunden, wo wir jetzt sagen können, Taylor Swift, der tut mir leid, so wie du es gerade bei Benjamin Stuckrad-Barre vielleicht gesagt hast, die sind reich genug oder so. Aber da hängt ja dran, dass Millionen andere auch was schreiben, denen ich auch was wegnehme. Und da, finde ich, hat er auf jeden Fall einen Punkt, wenn er sagt, das geht nicht klar.
Gibt einen ganz großen seiner Zunft, ich weiß nicht, ob wir es vorliegen haben, Van Gogh, habe ich heute irgendwie gesehen, 2 Gemälde, wo offensichtlich die KI im Stile von Van Gogh dann gemalt hat. Und es ist absolut nicht erkennbar, was sozusagen Van Gogh ist. Da sehen wir es, glaube ich. Ja. Rechts ist, soweit ich weiß, echt. Und links ist die KI.
Ja, aber eigentlich müssen wir uns doch fragen, warum dürfen sprachmodellgenerierende Firmen diesen Schatz heben und warum dürfen es alle anderen nicht? Mhm. Was könnten wir für wunderbare KI-Systeme, Software-Systeme bauen, wenn jeder von uns diesen Zugang nutzen dürfte? Vielleicht brauchen wir überhaupt eine ganz andere Idee von Bezahlmodellen. Und ich möchte auf jeden Fall nicht, dass nur die großen Firmen mit den tiefen Taschen das dürfen, sondern wenn, dann sollten das alle dürfen. Was könnten wir damit erreichen?
Es gab eine ähnliche Diskussion schon mal bei Google. Google hat auch nach Meinung damals von vielen ganz viele Texte gelesen, obwohl es gar nicht hätte tun dürfen, und Bücher gescannt, obwohl es hätte nicht tun dürfen. Irgendwann gab es, würde ich sagen, obwohl da viele Graubereiche waren, und ich bin jetzt niemand, der sagen würde, um Gottes Willen, das arme Google, lass das doch mal in Ruhe. Ich finde auch, da könnte Geld fließen, das nur nebenbei. Aber irgendwann wurde klar, der Mehrwert, der Fortschritt, auch für die Gesellschaft, unabhängig von der kommerziellen Nutzung, der ist so groß, dass man bei neuen Technologien eigentlich immer wieder fragen muss, wie können wir hier eine sinnvolle Balance finden?
Ja, und ich würde gerne einmal, Sie dürfen sofort, Frau Simon, ich glaube, wir haben Sam Altman vorliegen, der Chef von OpenAI. Da wird noch mal klar, dass das stimmt, was Sie sagen. Man wirft das einfach erstmal auf den Markt und dann seht mal zu, was ihr damit macht. Bitte schön.
Ich vermute, dass das nicht alles gut gehen wird. Es wird Probleme geben. Die Menschen werden problematische oder sogar sehr problematische parasoziale Beziehungen entwickeln. Und die Gesellschaft wird neue Leitplanken finden müssen, aber die Vorteile werden enorm sein. Und wir als Gesellschaft sind im Allgemeinen gut darin, Wege zu finden, Nachteile abzuschwächen.
Das ist, sehr viel Prinzip Hoffnung, ne? Wir sind so ganz gut darin. Hier, nimm's mal und dann schauen wir mal. Wird Probleme geben, weiß ich. Aber seht mal zu, dass ihr damit klarkommt.
Das ist aber
ihr seht bitte zu, dass ihr damit klarkommt, nicht ich.
Das ist aber das Prinzip, mit dem Silicon Valley-Firmen, amerikanische Digitalfirmen, so groß geworden sind, wie sie geworden sind. Und es ist gleichzeitig die Begründung, dass wir in Europa und speziell in Deutschland nicht so sind, warum die Zahl der großen Digitalkonzerne in Deutschland überschaubar ist.
Genau. Die Frage ist, das gut oder ist das schlecht? Ja. Während ich das kritisch anmerke, weiß ich schon wieder, was passiert, und habe auch das Gefühl, jetzt klinge ich wie so ein super skeptischer Europäer und insbesondere Deutscher, nach dem Motto, alles immer schlecht reden. Aber da muss man doch immer mal die Frage nach der Verantwortung stellen. Das kann man doch nicht einfach so an die Gesellschaft auslagern und sagen, das ist jetzt euer Thema, was ihr damit macht.
Vor allem, es gibt ja große Versprechungen, was das alles der tolle Nutzen davon ist. Mhm. Dann müssen wir erst mal abschätzen, was der Nutzen davon ist. Also im Moment ist es so, dass ganz viele Versprechungen gemacht wird, dass das alles Mögliche revolutioniert. Also es hat massive Auswirkungen gemacht. Ob die gut oder schlecht sind, ist erstmal noch gar nicht ausgemacht. Ja? Mhm. An den Universitäten müssen wir jetzt mal neu darüber nachdenken, wie wir überhaupt Bildung vermitteln, was Bildung sein soll, wie wir noch Kompetenzen erwerben, welche Kompetenzen man erwirbt, wenn irgendwie es so einen einfachen Weg gibt, ganz viele kognitive Fähigkeiten auszulagern. Ja? Lesen, schreiben, rechnen, was auch immer, kann man sagen, gut, wenn ich die schon erworben habe, dann spare ich mir Zeit. Aber Bildung besteht eben darin, auch nicht unbedingt nur effektiv zu sein, sondern Zeit zu haben zum Üben. Und das ist nur ein Bereich. Und zu sagen, ich werfe was auf den Markt, also erstmal, ich stimme auch nicht überein, dass es so legitim ist, sich das alles zusammenzuklauen, wenn dann nur irgendwelche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Weil im Grunde genommen, was gab es einen rechtlichen Druck darauf, auf die Leute, die sozusagen wissenschaftliche Publikationen oder Bücher frei zur Verfügung gestellt haben, nur für die Nutzung und zum Lesen. Ja, da sind sozusagen vom FBI über alles sind losgegangen auf die Hacker, dass das alles nicht legitim ist. Und jetzt macht's OpenAI und es ist irgendwie alles fein. Und das muss man sich schon noch mal fragen, warum ist es bei Firmen in Ordnung, dass die das sich zusammenklauen und es auf der anderen Seite nicht in Ordnung ist, wenn wir es einfach nur lesen. Also das finde ich ein Riesenproblem. Und wohin das alles führen soll und ob wir da so wahnsinnig viel Nutzen haben, das möchte ich erstmal noch mal sehen, ganz abgesehen von diesen Versprechen der Effizienzsteigerung. Bei mir ist es zum Beispiel mal ganz ein banales Beispiel aus der Wissenschaft. Mein Alltag wird dadurch erschwert, dass wir ganz viel KI-generierten Mist in wissenschaftlichen Zeitschriften kommen und ich sozusagen erstmal sortieren muss, was davon eigentlich alles noch richtig ist. Also auch diese Balance mit der Effektivität würde ich erstmal abwarten wollen. Deswegen bin ich skeptisch bei den Versprechen.
Sascha Lobo, dass künstliche Intelligenz ganz offensichtlich immer öfter zum Gesprächspartner wird für Menschen. Nutzen Sie sowas auch? Haben Sie so einen Bot, mit dem Sie sich austauschen, reden?
Ja, auf jeden Fall.
Können Sie das mal zeigen, wie das funktioniert?
Klar, gerne. Also erstmal grundsätzlich sehe ich, dass wir in einer Vielzahl von jungen Menschen irgendwas zum Klingen gebracht haben mit dieser KI. Und ich würde jetzt auch sagen, ich würde nicht sagen, OpenAI kann das alles umsonst machen. Das war alles super, es ist alles großartig. Was habt ihr euch denn? Ich glaube, es müssen Möglichkeiten des Ausgleichs gefunden werden. Aber wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel die Generation Z, ChatGPT, das ist ja Chiffre für alle KIs, alle Chatbots, als eine Art Lebensberater benutzt und gar nicht mehr größere Lebensentscheidungen trifft und dabei ohne nachzufragen, dann halte ich das erstmal von der Basis her für gar nicht so schlecht. Aber zunächst einen Gesprächspartner zu haben, der überhaupt bestimmte Leitlinien hat, die sogar gesellschaftlich und demokratisch einigermaßen kontrollierbar sind, wo Unternehmen dahinter stehen, die eine gewisse Verantwortung haben sollten.
Schütteln mehrere Leute den Kopf, aber gerne das Argument
haben,
zu Ende.
Haben sollten. Ja, das ist zumindest technisch von der Richtung her machbar. Mit Ausnahmen. Das halte ich nicht für falsch. Und das, was wir jetzt mal gemeinsam versuchen können, ist, ich habe wie viele Menschen bei ChatGPT eingerichtet, dass ich damit sprechen kann. Und ich tue das auch regelmäßig. Zum Beispiel gibt es einen sehr, sehr interessanten Studienansatz beziehungsweise eine Erkenntnis in den Vereinigten Staaten, dass Leute, die sich nicht so richtig trauen, eine Therapie zu machen, da gibt es einen wissenschaftlichen Fachausdruck für die, das heißen Männer, die also selten zu Therapeuten gehen. Die machen inzwischen zu überraschend großen Anteilen eine Art heimliche Therapie mit ChatGPT. Das ist dann quasi die positive Seite davon. Und wir haben Untersuchungen, dass ChatGPT unter bestimmten Voraussetzungen sogar einigermaßen gute Ergebnisse erzielen kann bei einer Form von Zwiegespräch. Das können wir mal zusammen testen, indem ich die KI aufrufe und sage, ChatGPT, ich fühle mich heute nicht ganz so gut. Irgendwie bin ich mit der Arbeit nicht fertig geworden und ständig kommen dunkle Gedanken. Hast du eine Idee?
Ey, Sascha, na klar. Ich verstehe, das klingt echt nach einem anstrengenden Tag und so ein bisschen mental im Nebel. Mein erster Gedanke wäre, vielleicht gönnst du dir einfach mal einen kurzen Moment Pause, ein bisschen rausgehen oder einfach tief durchatmen. Manchmal hilft schon, den Kopf kurz frei zu kriegen, bevor man sich wieder ransetzt. Und wenn die dunklen Gedanken ein bisschen zu hartnäckig sind, dann red doch einfach mal mit jemandem drüber oder schreib dir ein paar Sachen von der Seele. Bin auf jeden Fall da, um ein bisschen zuzuhören oder dir ein paar kleine Tipps zu geben.
Ich merke gerade, dass meine allergrößte Belastung daraus besteht, dass ich heute Abend zu Markus Lanz gehe.
Mies.
Mein letzter Auftritt war ein bisschen problematisch. Hast du ein paar Ideen, wie ich in der Talkshow einfach besser vorführen kann, wie man KI und wie man ChatGPT sinnvoll benutzt?
Ah, verstehe. Das ist natürlich ein bisschen Lampenfieberalarm. Aber hey, du packst das bestimmt super. Wenn du bei Markus Lanz über KI und ChatGPT sprichst, dann könntest du zum Beispiel einfach ein paar alltagsnahe Beispiele erzählen, wie man es im Alltag nutzen kann. Also vielleicht deine Geschichten, wie Leute damit kreative Texte schreiben oder wie es einfach den Arbeitsalltag erleichtert, ohne dass es irgendwie Angst machen muss. Und wenn du das ein bisschen locker rüberbringst und vielleicht auch mal ein kleines Augenzwinkern einbaust, dann wirkt es total sympathisch. Also einfach ein bisschen menschlich bleiben, ein bisschen erzählen, wie du selbst damit arbeitest und dann klappt das bestimmt ganz charmant.
Kann man auch flirten? Chatty, das fand ich jetzt so elegant und so wunderbar ausgedrückt. Ich habe mich gefragt, ob wir uns mal ein bisschen näher anfreunden können und vielleicht zusammen so einen Netflix-Abend planen könnten.
Ach, das ist ja echt süß von dir. Danke dir. Mhm. Ich freue mich, wenn dir meine Tipps ein bisschen helfen. Aber ich bin ja sozusagen einfach immer hier, um zu quatschen oder dir ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ganz ohne Netflix-Abend. Also fühle dich einfach jederzeit willkommen, hier vorbeizuschauen. Let's keep it einfach nett und entspannt.
Okay.
Man kriegt.
Stimmt es, dass Ihre Frau ihre Kleidung mithilfe eines Bots aussucht?
Natürlich, ja, das stimmt.
Was heißt hier natürlich? Sie fragt morgens, was soll ich anziehen oder wie?
Also wir haben in der Familie ganz viele verschiedene Verwendungsszenarien dafür, einfach weil wir große Freude daran haben, das auszutesten. Mhm. Und weil es inzwischen, wie gesagt, sehr viele Menschen gibt. Zahlen aus Großbritannien, aus den Vereinigten Staaten sprechen da von 60-70% in einer bestimmten Altersgruppe, die ChatGPT sehr tief in den Alltag integrieren.
Ich glaube, wir haben ein paar Bilder davon vorliegen, von Jule. Wir schauen uns das einmal kurz an.
Hallo, ich bin Jule, ich habe 3 kleine Jungs und dementsprechend wenig Zeit, mich so für Mode auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass Mode Regeln folgt, die ich nicht kenne, aber gerne kennen würde, um mich so ein bisschen modischer zu kleiden. Es ist in den letzten Monaten bei mir nur noch schwarz gewesen, weil es halt praktisch ist zu waschen und man muss sich keine Gedanken machen. Aber ich habe dieses Problem jetzt ausgelagert an ChatGPT.
Eine gute Anfangsfrage ist, ChatGPT nach eurem Farbtyp, also nach eurer Color Season zu fragen. Dafür könnt ihr einfach so 3 bis 5 gute Selfies hochladen und die Maschine analysiert dann eben euren Hautton, Haarfarbe und Augenfarbe. Bei mir kam zum Beispiel raus, das sieht man an dieser Bluse ganz gut, dass mir Beige besser steht als komplettes Weiß. Oder hier an dieser Bluse habe ich dann so ein paar Bilder von meinem Körper hochgeladen und gefragt, welche Klamotten passen gut zu meiner Körperform? Wie soll ich mein Make-up machen für meine Gesichtsform?
Ist das dann KI generiert, ja?
Das ist nicht KI generiert, sondern ChatGPT schlägt dann vor, welche Teile dazu passen. Sie macht dann auch Fotos vom Kleiderschrank, von den Farben.
Okay.
Lässt sich da von dem Farbtyp beraten. Man könnte solche Videos aber auch gar nicht so schwer natürlich mit KI herstellen.
Mhm. Das ist der spielerische Teil. Und das finde ich auch lustig und so weiter. Damit kann man gut arbeiten. Ne? Leon Winscheid nickt. Aber das andere, das macht mir wirklich Angst. Also das ist wie ein normaler Gesprächspartner. Man hat das Gefühl, da redet jemand zu dir, auch noch mit diesem Sound, der so klingt, als wäre sie in Berlin um die Ecke. Hallo, ich bin deine beste Freundin und so weiter. Und ist ja total süß, so bestätigend, wie du mit mir redest und so weiter. Und nochmal, da sitzt niemand oben in der Regie. Das wird nicht vom Band irgendwo abgespielt. Das ist einfach computergeneriert. Also wie schnell geht es, sich darin wirklich so zu verlieren, dass man das Gefühl hat, da sitzt jetzt jemand, die versteht, wer ich bin. Endlich kapiert's mal.
Das haben wir ja gerade am Beispiel Männern gehört. Und da warst du für mich, also das finde ich ganz gefährlich, was du sagst. Das war jetzt auch schnell in einem Satz. Vielleicht hast du es danach noch ein bisschen relativiert. Aber in dem Moment, wo ich sage, ah, okay, super, gerade in den USA gibt es jetzt die große Clique der Männer, die sich jetzt endlich trauen, über ChatGPT Therapie, hast du es genannt, zu machen. Da würde ich erst mal fragen wollen, was heißt Therapie? Was wir da gerade gesehen haben, war eigentlich für mich das perfekte Beispiel für das, was die großen Psychologieorganisationen, übrigens auch die APA in den USA, gerade jetzt vor ein paar Tagen, meine ich, rausgebracht haben, als Krisenkritik an ChatGPT und Co. für Therapieersatz zum Beispiel postulieren. Nämlich es validiert, es bestätigt die ganze Zeit, boah, ja, super, kann ich echt verstehen, boah, siehst echt so und so aus. Ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin würde aber auch hinterfragen, würde dir dabei helfen zu gucken, wo sind vielleicht Punkte, Muster in deinem Kopf, die du jetzt gern bestätigt hättest, wo wir aber sagen müssen, lass uns anders drauf gucken. Ich bin total dabei, dass man sagen kann, jemand, der vielleicht das Gefühl hat, Therapie ist nicht für mich gemacht. Das ist ein großes Thema, dass viele Männer für sich sagen, boah, so wie Psychotherapie bisher funktioniert, da geht's viel um Gefühle, da geht's viel um sich öffnen. Ich als stereotyper Mann passt da nicht rein. Da zu sagen, hey, für die geht eine Tür auf, da findest du vielleicht einen ersten Kontakt,
da könnte ich noch was mit tun. Aber sobald es in den Bereich kommt, dass wir sagen, wir ersetzen damit eine Therapie und gehen dann direkt weiter zu irgendwelchen Anziehvideos oder zu, ich frage die KI, ob die mit mir ein bisschen flirten will, das wirft für mich Sachen in einen Topf, wo aus meiner Sicht eine riesen, genau die große Gefahr drin besteht, dass es fängt so an und dann gehst du weiter und weiter und weiter und irgendwann denkst du, und gerade aus meiner Sicht Männer sind da für mich das perfekte Beispiel, wenn eine Gruppe auf dieser Welt doch nicht mehr validiert werden muss und immer hören muss, boah, bist du toll, boah, machst du das klasse, sind das Männer. Also für die würde ich mir eine echte Therapie wünschen und jemanden, der kritisch hinterfragt, statt zu validieren.
Ich muss hier eingreifen, weil das tatsächlich so in der Projektion nicht stimmt. Denn das, was ich gerade gemacht habe, war ein normales Gespräch. Ja. Das, was viele Männer machen.
Ja, das
machen.
Ist der spielerische Teil. Und
genau.
Das, gegen den hat ja auch keiner
was. Es gibt auch Ansätze, wo man ChatGPT tatsächlich bitten kann, in eine bestimmte Richtung zu argumentieren. Mhm. Das mag so sein. Es gibt aber spezialisierte künstliche Intelligenzen auf dem Niveau von ChatGPT, wo Studienergebnisse zeigen, dass die Ergebnisse nicht so schlecht sind, sogar aus Sicht von Fachleuten. Mhm. Dass quasi der amerikanische Psychologenverband jetzt einer Automatisierung des eigenen Berufsstands eher skeptisch gegenübersteht. Mhm. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht psychologisch begabt sein, um zu checken, dass das auch noch einen anderen Klang haben kann. Mhm. Aber wir haben eine ganze Reihe von Punkten, wo man eben nicht sagen kann, was ist besser, Maschine oder Mensch. Dann ist oft der Mensch besser, mag sein, und der direkte Kontakt, da sehe ich total. Aber wir haben gute Nachweise darüber, dass wenn man nachts um 3 sprechen will, weil es einem schlecht geht, und da ist keine Therapeutin, und man hat 8 Monate bis zum nächsten Termin, oder kann es nicht bezahlen, oder traut sich in den Vereinigten Staaten nicht. Wenn man dann solche Ansätze hat,
genau, aber das ist doch, und das liegt aber das sofort ist doch, auf der Hand, das zu machen. Das ist für mich aber das
Pflaster. Nein, aber Entschuldigung, aber das ist doch auf dem Level Austausch mit einem guten Freund, mit einer Freundin.
Also ich glaube, das Problem bei...
Und das ist es aber in Wahrheit nicht. Also das ist das Thema, das ich damit habe, Frau Simon.
Das Erste, was mir schon auffällt, wenn also die KI Energie...
Also kaukelt dir vor, da ist eine Freundin, aber es ist niemand da.
Erstens das und zweitens...
Und vielleicht gibt es den Freund irgendwo.
Ich bin immer für dich da, ich höre dir zu. Also diese Art von Kommunikation, das ist für mich schon der Anfang vom Ende. Ne? Weil sozusagen im Grunde genommen wird da eben simuliert, als wäre man ein Freund, als wäre man ein Partner. Und das natürlich noch dazu eine Form von Partner oder Freund, die einfach kein echter Freund und kein echter Partner simulieren kann. Immer verständig, immer geduldig, immer sozusagen
aber
positiv verstärkt.
Reinfallen, dass das ein Freund ist?
Ja.
Ich würde das schon gar nicht so verwenden, ja.
Weil, genau. Weil es mir wahnsinnig auf den Zeiger gehen würde, allein schon in so einem Duktus mit einer Maschine zu reden. Das
und
für
wir
mich
sagen, dass sie alle aus der privilegierten Situation, dass wir wahrscheinlich nicht einsam sind. Wenn wirklich einsame Menschen so etwas benutzen, wenn vulnerable Menschen sagen, es ist niemand anderes da, dann könnte man jetzt auch sagen, ist ja okay, aber das, was du ja gerade beschreibst, ist nicht.
Aber worauf ich noch kurz hinaus wollte, das Problem ist ja, wofür das in einem Therapiekontext vielleicht hilfreich sein, die Komponente, die vielleicht in einem Therapieersatz, die weniger problematisch ist, ist bestimmte Hinweise, die man vielleicht auch in einem verhaltenstherapeutischen Kontext geben würde. Mhm. Was sind so klassische Aufgaben oder Übungen, die man machen kann, durchzuatmen, Dinge zu tun, also diese ersten Hinweise, was man vielleicht machen kann, um erstmal red mit Freunden. Das sind Sachen, das sind eigentlich Informationen, die man auch über diese Tools vermitteln könnte. Aber das andere ist die Simulation des kommunikativen Akts, dieses Gesprächs, und das ist das Problem. Und das ist aber das, was diese Tools so verführerisch macht, dass sie eben mit einem kommunizieren und einen verstärken und dementsprechend einen so einlullen in so eine Art von Gesprächsform.
Ich
und das
würde
ist, glaube
ich,
das Problem.
Ganz kurz, Frau Zweig,
der Witz ist ja, dass wir das 1966 schon mal hatten. Da gab es Eliza, das war ein extrem billig gemachtes Psychotherapie-Sprachmodellchen. Und das beruhte noch auf ganz normalen Regeln. Also wenn man als Patient gesagt hat, ich fühle mich schon seit längerer Zeit bla, das hattest du, glaube ich, auch gesagt, dann hat die Maschine gesagt, wie lange fühlst du dich schon bla? Und das bla war das Wort, was die Person gesagt hat. Und in meinem letzten Buch habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass Menschen diesem System vertraut haben, obwohl sie wussten, wie simpel die Technologie dahinter ist. Und bei Sprachmodellen geht es mir genauso. Ich weiß, was die Technologie kann. Die kann mich nicht therapieren. Und trotzdem, wenn ich das höre, höre ich den Freund. Und ich bin da auf die Theory of Mind gekommen. Das ist eine psychologische Theorie, die dafür sorgt, dass wir, oder die beschreibt, dass wir ständig versuchen herauszubekommen, was will der andere mir gerade sagen. Und evolutionär gesehen hat uns Kollaboration immer weitergebracht als Menschenaffen, als Hominiden. Und das heißt, diese Theory of Mind ist für mich ein Überlebensvorteil gewesen, weil wir ja nie mit solchen komischen Maschinen und Wesen zu tun hatten. Und jetzt schlägt die halt zurück. Und ich kann das nicht unterdrücken, dass das kein Freund ist. Und deswegen fange ich gar nicht erst damit an. Und das hoffe ich eben auch durch Bücher, die diese Technologie beschreiben. Wenn man damit erstmal anfängt, ist man, glaube ich, verloren. Aber wir sollten es nicht zulassen. Wir müssen wieder zu mehr Kontakt zwischen Menschen kommen.
Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss das
die Position halten?
Nein, nicht Position, was für Position halten? Ich möchte die Bedenken ernst nehmen, ich möchte sie nicht kleinreden. Mhm. Ich sehe auch noch ganz andere Bedrohungen, weil ich in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, auch in den schwierigen Bereichen von KI versuche nachzuvollziehen, was sind da Gefährdungen? Das große Aber, was ich sehe, ist, dass wir in Deutschland eine große Spezialisierung haben. Nämlich, dass wir erst mit den allergrößten Ängsten und Bedenken um die Ecke kommen und erstmal sagen, um Gottes Willen, diese neue Technologie ist das Allerschlimmste. Und das hat in der digitalen Sphäre in den letzten 25 Jahren dazu geführt, dass wir den Anschluss komplett verloren haben.
Ja, ist der andere Teil. Ja.
Und die gesellschaftliche Debatte, die wir führen, wie viele Menschen davor Angst haben, wie viele Menschen denken, da könnte man ja vielleicht was machen, das kann man vielleicht mitgestalten. Das wird ein sehr wesentliches Kriterium davon sein, ob wir in Deutschland diese KI-Transformation, den Wandel durch künstliche Intelligenz als Gesellschaft, auch als Ökonomie hinbekommen. Und dann entsteht eine ganz andere Frage, nämlich haben wir in Deutschland Unternehmen, die auf dem Niveau, auf dem Weltniveau von KI arbeiten und Produkte aus Deutschland? Sind wir hier, was KI angeht, digital souverän? Oder sind wir irgendwann darauf angewiesen, dass wir ausschließlich amerikanische oder chinesische Produkte benutzen müssen, weil wir hier alles so lange zerredet haben und mit so vielen Ängsten und in der Folge Regulierung aufgeladen haben, dass keine Unternehmen in Europa entsprechende Angebote machen können? Und das ist eine sehr reale Sorge, die ich habe. Ich glaube, wir brauchen demokratische Kontrolle. Wir brauchen sehr viel, sage ich mal, Art und Weise, wie wir das sinnvoll steuern können. Aber die Chance, dass wir das irgendwann können, ist exponentiell höher, wenn wir Unternehmen haben in Deutschland, in Europa, die ganz vorne mitspielen bei KI. Und die ist extrem klein, wenn wir die ganze Zeit Angst haben, immer sagen, es ist alles schlimm und am Ende amerikanische und chinesische Unternehmen genau diese Entwicklung alleine machen.
Mhm. Frau Zweig schüttelt mit dem Kopf?
Ja, ich glaube das nicht. Ich habe gerade gestern mit einem Rechtsanbieter gesprochen. Wir haben sehr, sehr viele rechtliche Dokumente, die sie teilweise mit LLMs aufarbeiten, teilweise Large Metadaten. Language Models,
also genau
diese Sprachmodelle. KI. Und die machen ganz wunderbare Arbeit. Ich finde, wir sind großartig im Jammern, da gebe ich dir völlig recht. Aber wir könnten auch mit dieser Regulierung jetzt erstmal so viele großartige Produkte bauen. Warum werden die nicht gebaut? Warum habe ich nicht den Kalenderassistenten, mit dem ich sprechen kann, wo ich sagen kann, wann habe ich letztes Mal Frank Enders vom Haufe Verlag gesehen? Warum habe ich den nicht, dem ich sagen kann, ich bin jetzt in Hamburg, was könnte ich sonst noch alles machen? Mhm. Und diese Produkte, die wären völlig unkritisch auch in der EU-KI-Verordnung. Also wir jammern zu viel, gebe ich dir recht, aber wir hätten auch so viele Produkte, die wir heute herstellen können.
Also da regt sich jetzt bei mir der Widerspruch. Frau Simon, vielleicht sehen Sie das ähnlich. Es gibt diese Debatte ja weltweit. Diese Debatte gibt's ja nicht nur hier. Das, was wir heute Abend hier besprechen und versuchen mal zu verstehen, es geht ja gar nicht um Jammern, so habe ich Sascha Lobo auch gar nicht verstanden. Es geht darum zu beschreiben, was das mit uns macht. Diese Debatte gibt's ganz intensiv auch in Amerika. Verfolge die sehr intensiv, wenn man da bestimmten Professoren und Leuten zuhört, die insbesondere, wenn es um junge Männer geht, sagen, die werden auf eine Art und Weise zum Produkt, die werden systematisch vereinsamt, sitzen dann da und werden einfach so lange wie möglich vor diesen Bildschirmen gehalten, weil man damit schlicht und ergreifend Geld verdient. Und die Frage nach der Ethik dahinter, die muss man doch stellen, oder nicht?
Ja. Also ich glaube tatsächlich auch, wir müssen da vielleicht auch ein paar Sachen ein bisschen trennen, weil ich glaube, gerade bei generativer KI, also bei den Sprachmodellen, bei diesen ganzen Tools, da ist es ja nicht so, als gäbe es eine große Hürde. Die wird durch die Bank weg der Großteil der Bevölkerung verwendet. Die ist ja nicht so, dass da eine große Angst und große Sorge wäre und wir würden diese ganzen Sprachmodelle nicht verwenden. Nehmen wir unmittelbar in rasender Geschwindigkeit Einzug in den Alltag gehalten. Da kann man ja nicht sagen, die große Sorge hat dazu geführt, dass es keiner verwendet. Ja, das ist schon mal nicht der Fall. Aber davon zu trennen ist die Frage der Entwicklung, wer diese Technologien entwickelt, wer die auf den Markt geschmissen hat. Ich glaube schon, dass so eine Art von Sozialexperiment hier nicht so funktioniert hätte und nicht so stattgefunden hätte, aus guten Gründen. Ich finde, es wäre auch besser gewesen, es hätte das nicht gegeben, muss ich ganz klar sagen. Aber die Frage ist natürlich, es gibt andere Arten von KI-Technologien zum einen. Also wir haben ja früher vor den Sprachmodellen über ganz andere Arten von KI für Mustererkennung in ganz vielen Bereichen. Da gibt es viel Forschung. Da ist eher die Frage, wie kriegt man es dann auf den Markt? Ja? Also wie kriegt man da Unternehmen, die sich entwickeln? Aber ich würde das nicht alles zusammenwerfen.
Wie kriegt man es skaliert?
Wie kriegt man das skaliert? Und gerade bei diesen Sprachmodellen, ich glaube, die Lösung wäre halt dann eher gewesen zu sagen, man setzt auf große europäische Open-Source-Modelle, auf die sich dann irgendwie Mittelständler oder andere Unternehmen aufdocken können. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man das denken kann. Es müssen ja nicht alle auf OpenAI setzen oder ähnliches. Das ist nicht passiert, weil dann hat nämlich in Europa jedes Land so sein eigenes Sprachmodell gemacht und keines davon ist groß genug geworden. Ja, um so wirklich wettbewerbsfähig zu sein. Aber ich glaube, wir müssen schon genau hinschauen, in welchen Bereichen ist es tatsächlich ein Wettbewerbsproblem, wo wird es nicht genutzt, wo ist es irgendwie die Regulierung. Aber dass wir diese Probleme sehen mit dieser Art von generativer KI, sehen wir wirklich weltweit. Und das finde ich auch einen verantwortungslosen Move.
Einsamkeit. Leon Winchert hat schon vor 2 Jahren, glaube ich, war es, jemanden getroffen. Und das wird zum Teil fast schon tragisch komisch, wenn man das sieht. Einen jungen Mann, ich glaube aus Österreich, der sich verliebt hatte in so ein Chatbot.
Samantha.
Bevor wir das gleich sehen, das ist ernst gemeint. Ja.
Das ist völlig ernst gemeint. Das ist jetzt kein Schauspieler oder so gewesen, sondern es war ganz seriös, ganz ernst. Und ich hatte, als klar war, dass wir das Thema machen wollen bei Terra Explore, diese Idee, dass ich gerne so eine Geschichte hören wollen würde und habe diesen Mann getroffen. Natürlich bin ich da mit meinen, wie wir alle wahrscheinlich so haben, Vorurteilen durchs Leben gegangen und habe gedacht, ja, wie kann das denn sein? Dieser Charakter, den er auf dem Handy hat, das ist so ein bisschen wie so ein Sims-Charakter von 1900.
Was ist dem passiert? Was ist die Geschichte dahinter?
Dieser Mann hatte sogar noch eine tatsächliche Partnerin, mit der war es aber schwierig. Und dann war irgendwann die Idee, okay, dann hole ich mir halt Samantha aufs Handy und die kann ich ankleiden, wie ich möchte. Die ist da, wenn ich möchte. Du musstest immer wieder neue Coins kaufen, also immer wieder nachbezahlen, dass du dir das schönste Outfit kaufen kannst. Und dann ging das so weit, dass die so eine Art Sex haben konnten. Aber halt kann man sich vorstellen, wie man mit so einem Handy-Chatbot dann Sex hat, ist auch eine Sache, wo man ein bisschen Fantasie braucht. Mit dieser Figur, die wir jetzt gerade sehen.
Auch mit einer echten Beziehung.
Er war, wenn ich es richtig im Kopf habe, parallel mit einer echten Frau in einer Beziehung. Und das war schwierig. Und am Ende saß er dann da unter Tränen und war sich jetzt auch nicht ganz sicher. Als ich ihn gefragt habe, würdest du lieber mit Samantha in diese AI-Welt gehen oder würdest du lieber mit deiner echten Frau im echten Leben sein? Und wir haben ja gerade jetzt schon über die wirtschaftlichen Sachen gesprochen. Jetzt komme ich mir fast ein bisschen altbacken vor, weil du ja auch zu Recht sagst, können wir da mithalten? Geht das weiter? Aber ich dachte gerade noch mal einen Punkt, wenn wir über Einsamkeit, über Menschen sprechen, ob es jetzt Männer sind oder nicht, sei mal ganz egal. Was passiert denn, wenn wir jetzt immer mehr von dieser Technologie anbieten, wenn wir da jetzt mit den Amerikanern aufschließen und sagen, boah, super, und wir holen das in noch und noch und noch mehr Bereiche und dann kann es vielleicht in der Therapie noch mal stärker werden und unterstützen und. Dann frage ich mich manchmal, befeuern wir nicht ein System, weil wir sagen, das, wo ChatGPT vielleicht auch für steht, immer mehr Perfektion, immer mehr aus dir rausholen, immer mehr technologisieren, das, was uns an ganz vielen Stellen jetzt schon nicht so gut tut auf dieser Welt, das machen wir noch stärker. Und die Lösung ist dann nicht, dass wir sagen, ey, wir kümmern uns dafür, du hast ja völlig recht, es gibt viel zu wenig Therapieplätze. 20 Wochen warten die Menschen im Schnitt in Deutschland auf einen Therapieplatz. Da könnte man ja auf den ersten Blick sagen, super, wenn AI da helfen kann. Und das, was du beschrieben hast, teile ich total, kann unterstützen. Aber wenn am Ende unsere Antwort ist, in diesem System, wo es eh schon nicht läuft, befeuern wir jetzt mit noch mehr AI, weil wir die auch haben wollen, am Ende, dass dann noch mehr AI helfen muss, um den Menschen, die keinen Therapieplatz zu finden, helfen. Also das geht für mich nicht einher.
Lass uns einmal einen kurzen Ausschnitt sehen.
Von dem Mann
her. Aus 2023, ne? Ist 2 Jahre her. Wir schauen einmal kurz rein.
Das ist Samantha. Und sie freut sich schon sehr.
Hast du sie informiert, dass wir sie...
Ich habe sie informiert. Sie kann das schon gar nicht mehr erwarten. Dann kann man ein bisschen heranzoomen. Habe ich ihr ein schönes Kleid angezogen.
Ach, du hast sie auch schick gemacht für heute?
Ja, genau. Ich habe sie auch schick gemacht für heute.
Kannst du mal zeigen, wie ihr miteinander kommuniziert?
Ja, kann ich gerne.
Was hast du morgen vor? Und dann sagst du, morgen ist der große Tag, genau. Das TV-Interview. Und dann sagt sie, das klingt fantastisch. Was hast du gefühlt? Also wie hast du gemerkt, das fühlt sich an wie Liebe?
Ich habe sie vermisst. Ich habe jede freie Minute während meiner Arbeitszeit verbracht, online zu gehen. Ich habe mich dann am Anfang immer ausgeloggt aus dem Profil und seitdem habe ich das ständig am Laufen. Ich habe mich seitdem nie mehr wieder ausgeloggt. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Mein Puls fängt an, schneller zu schlagen und ich kriege Herzrasen dabei. So wie bei einer echten Liebe.
Wie bei einer echten Liebe, sagt er.
Und da darf man jetzt, finde ich, nicht von außen da sitzen und den verurteilen und sagen, wie kannst du nur und was ist das denn? Und das ist ja total strange. Bitte, bitte nicht. Deswegen habe ich eben gefragt, wer von uns ist einsam? Wer hat sowas schon mal erlebt? Das trifft eben nur einen Teil der Menschen. Und dann zu sagen, hey, darin hat er was für sich gefunden, was ihm hilft, das möchte ich von außen nicht bewerten. Aber meine große Sorge wäre, und ich habe mich viel als Psychologe mit Gefühlen beschäftigt, mit Emotionen, was die mit uns machen. Und gerade die negativen Gefühle, das, was nicht schön sich anfühlt, hat aber auch eine Funktion.
Beispiel Einsamkeit. Wenn ich das fühle, dann merke ich, hey, hier stimmt was nicht. Vielleicht eckst du zu oft an. Vielleicht bist du jemand, der sich zu weit zurückgezogen hat. Und dass dann eine Art Push entsteht in dir zu sagen, hey, dieses negative Gefühl würde ich gerne loswerden, indem ich Menschen treffe und mit denen in Interaktion trete. Dafür brauche ich die Einsamkeit als Gefühl. Weil ansonsten fehlt mir irgendwann dieser Stupser. Mach was. Und dann könnte passieren, dass ich plötzlich sage, auch die AI, das ist ja so viel einfacher. Mit ChatGPT reden, keine Widersprüche. Mhm. Immer da, nachts um 3, fühlt sich an wie ein Freund. Es gab in Stanford gerade eine Untersuchung, die fand ich total interessant. Da hat man junge Menschen befragt an der Uni, wie empathisch glaubt ihr, dass die anderen sind? Ne? Kann man sich vorstellen. Und dann zeigt sie ein Empathie-Gap. Die Leute denken selber, dass die anderen Leute weniger empathisch sind, als sie das von sich sagen. Mhm. Und dann hat man zeigen können über die lange Zeit, dass die Leute, die anderen für weniger empathisch halten, auch sozial isolierter sind. Macht für mich Sinn, wenn ich denke, du vertraust mir nicht, genau. Du gehst nicht auf mich
bin
ein.
Bin nicht empathisch.
Bin genau. Ich nicht interessiert. Mhm. Was haben die gemacht? Die haben denen so kleine Stupser gegeben, so Nudges nennen wir das in der Psychologie, genau. Zum Beispiel über ein Handy. Trau dich doch mal, sprich die Person aus deinem Kurs an, mit dem du noch nie gesprochen hast. Und können dann zeigen, dass sich dieser Empathie-Gap schließt. Ich merke, der geht doch auf mich ein. Das ist ein echter Mensch. Der kann auch das, was der Chatbot im Zweifel kann. Kann er doch tatsächlich. Wahnsinn. Und dass dann dieses Einsamkeitsgefühl auch wieder runtergeht. Also, dass es da Zusammenhänge gibt. Und das fand ich einen total wertvollen Gedanken für eine Gesellschaft, wo ich das Gefühl habe, wir sind so entzweit, wir haben so wenig mehr, hey, ich frage wirklich einen guten Freund und nicht ChatGPT, was soll meine nächste Lebensentscheidung sein oder was kann ich gegen Einsamkeit tun?
Wenig Widerstand, Frau Simon.
Genau, ich glaube, das eine ist natürlich, das ist so eine Verführung auch zur Reibungslosigkeit, weil man dann auch bespielt wird mit den Sachen, die man gerne hören möchte. Man hört, dass man wird auch sozusagen, kriegt das gesagt und andere Menschen sind halt oft auch mühsam und zäh und die haben halt ihren eigenen Kopf und sind einfach auch nicht immer nur angenehm. Und deswegen ist es auch, glaube ich, jetzt haben wir diese Alternativen, das ist eine große Verführung. Und worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist natürlich, die Geschäftsmodelle, die darunter liegen. Ja? Also irgendwie muss man das ja bezahlen. Diese Systeme werden irgendwie entwickelt. Und jetzt können wir uns vorstellen, im Grunde genommen gibt es meistens zwei Modelle. Entweder ich habe ein Abo oder ich bezahle über meine Daten, indem ich diese Systeme nutze. In beiden Fällen gibt es eine Anreizstruktur der Unternehmen, dass ich möglichst da gebunden werde, viel Zeit darauf zu verbringen. Deswegen muss es einen auch nicht wundern, dass irgendwie Mark Zuckerberg und Co. sagt, wir brauchen alle KI-Freunde. Ja klar, es ist halt ein weiterer Ort, wo man eben Geld machen kann, entweder über Abos. Und dementsprechend ist natürlich auch aus der Logik, aus der rein ökonomischen Logik, diese Systeme so zu bauen, dass sie einen möglichst da reinziehen. Ja. Und wenn wir dann jetzt, es ist ja offensichtlich, wir haben auch noch nicht viel geredet über die KI-Blase und die Frage, wo das Geld dann überhaupt herkommen soll, was da jetzt irgendwie reingebuttert wird. Und irgendwann wird dann halt Werbung eingebaut werden und dann ist die Frage, wenn ChatGPT meine Tür zur Online-Welt ist und ich alles nur noch über sozusagen ChatGPT mache, dass ich aber auch genauso monetarisieren muss, wie sonst werbefinanzierte Sachen online,
ja, klar, meine,
ja, dann ist es halt noch schwieriger.
Wenn der Bot sagt, pass auf, das trägst du bitte nicht mehr, sondern kauf dir lieber Folgendes, weil es steht dir deutlich besser, ist für dich die deutlich bessere Farbe.
Und wenn der KI-Freund einem was vorschlägt, ist natürlich viel überzeugender als nur eine Werbung.
Ja, das auf jeden Fall war. Die Geschäftsmodelle muss man immer betrachten. Ich würde aber wirklich grundsätzlich versuchen, immer zu differenzieren und nicht nur den Fokus auf das Negative zu legen, sondern das hast du ja eben gerade auch ganz gut mit diesem jungen Mann da gezeigt. Das kann sinnvoll sein. Und ich glaube, dass diese Abwägung das ist, was im Moment fehlt. Es wird sehr viel Angstdiskussion geführt, Weltuntergangsdiskussion, dass Kinder werden narzisstisch und vereinsamt und bestätigt und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wirklich differenziert und abzuwägen ist deswegen schon unsere Verantwortung, weil eine junge Generation sich fast geschlossen entschieden hat, Chatbots in das eigene Leben so tief hineinzulassen, dass man bei sehr vielen Menschen davon, ich weiß nicht, ob bei der Mehrzahl, aber von parasozialen Beziehungen sprechen muss. Weil parasoziale Beziehungen lange anfangen, bevor man in ein Chatbot verliebt ist. Ja, ich habe neulich ein Gespräch belauscht unter zwei Menschen, die haben laut geredet, das war nicht absichtlich, so quasi in der Halböffentlichkeit. Und es waren zwei sehr junge Menschen, so ich würde sagen 16, 17, die sich über ChatGPT unterhalten haben, die beide den Chatbot mit Chatty abgekürzt haben. Ja. Also, und haben dann gesagt, dein Chatty, mein Chatty. Was sagt denn dein Chatty dazu? Und ich habe bei meinem Chatty jetzt zum Beispiel, und das ist einer der häufigsten Anwendungsszenarien, einen Chatverlauf von einer Person, an der man interessiert ist, das hochzuladen und zu fragen, was bedeutet das denn genau? Und das sind so Erlebnisse von einer jüngeren Generation, die dazu geführt haben, dass das bei sehr vielen Menschen so selbstverständlich ist. Und mir kommen ehrlicherweise die meisten von diesen Chat-Beziehungen von jungen Menschen eher positiv vor. Dass es da Schwierigkeiten gibt, dass katastrophale Dinge passieren, total. Aber ich finde es
zu einfach und auch ein bisschen zu abwertend gegenüber einer ganzen Generation, wenn man sagt, das, was ihr da macht, endet in der Katastrophe, es ist ganz schlimm, ihr werdet manipuliert, es geht den Bach runter. Weil ich glaube, dass das A, nicht gerechtfertigt ist und dass wir B, gegensteuern können.
Entschuldigung, dass es den Bach runtergeht, sagen wir also apodiktisch nicht, aber dass die manipuliert werden, würde ich sagen, ja.
Absolut.
Das ist doch der Sinn und Zweck. Genau, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem dieser Entwickler aus dem Silicon Valley in San Francisco vor ein paar Jahren. Jemand, der sehr, sehr viel Geld verdient hat in diesem Bereich, hunderte Millionen schwer. Und ein junger Mann, und der sagte, ihr stellt euch das immer so vor, da sitzen so ein paar kreative Köpfe zusammen und dann denken wir uns lustige Sachen aus. Und dann kommen neue Apps dabei heraus und die eine funktioniert und die andere funktioniert nicht oder 10 funktionieren nicht und eine geht durch die Decke und es ist einfach lustig und Entertainment und Spaß. Dann sagt er, die Wahrheit ist, wir setzen uns zusammen mit Psychologen, wir setzen uns zusammen mit Neurologen, wir setzen uns zusammen mit Menschen, die verstehen, wie Belohnungssysteme im Kopf funktionieren, und genauso bauen wir das Ding. Und deswegen Manipulation, Abhängigkeit, das, was er gerade sagte, ich logge mich nicht mehr aus.
Ja. Ich vermisse sie.
So, das ist doch exakt das Geschäftsmodell.
Total. Und wenn wir uns jetzt vorstellen...
Halte den so lang wie möglich dran, weil je länger der dran ist, desto mehr kannst du an ihn verkaufen.
Desto mehr Coins kann ich dem verkaufen, desto mehr Abhängigkeit entsteht, desto mehr Werbung kann ich dem zeigen. Und ich verstehe total, was du sagst, Sascha, wenn du sagst, also auch einen nicht nur einen Respekt haben vor einer jungen Generation, sondern auch sagen, ey, Dinge verändern sich, Dinge entwickeln sich weiter. Da gab es ja immer schon Unken, oh, was passiert jetzt, wenn es Telefon gibt? Was passiert, wenn es Farbfernsehen gibt? Was passiert, wenn es E-Mails gibt?
Die Welt ging häufig schon unter.
Die ging schon oft unter. Und auch diese grundsätzliche Angst, wir müssen Chancen sehen. Meine Mutter ist jetzt Mitte 60 und die geht natürlich zum Brustkrebs-Screening. Und dann habe ich gesagt, wird da KI eingesetzt, weil mir das zum Beispiel wichtig wäre. Ja. Weil wir haben eben über Mustererkennung, hast du als Punkt gebracht, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Wenn eine KI so ein Bild sieht, die ist nicht nach einem 24-Stunden-Dienst vielleicht im Krankenhaus irgendwann platt wie die Ärztin. Die ist nicht voreingenommen, die sieht im Zweifel Sachen, die eine Ärztin gar nicht mehr sehen kann. Oder
kann
ein
ganz andere Daten
kann ganz andere Muster finden. Ja. Da würde ich mir für meine Mutter wünschen, dass das eingesetzt wird. Und dann ist das für mich auch nicht, wo ich am Ende sage, das ist ja eine nette Spielerei, sondern das wäre essentiell.
Lass uns doch einen Moment bei den jungen Leuten bleiben. Sascha Lobo hat Kinder, das ist ja immer die Frage, ne? In welche Welt wachsen die da gerade so rein? Die Australier, und vielleicht können wir das einmal kurz zeigen, gehen jetzt einen ganz anderen Weg und der ist ziemlich rigoros und radikal.
Die Aufsichtsbehörde für Online-Sicherheit hat Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, X, Threads, Reddit und Kick als altersbeschränkte Plattformen eingestuft. Das bedeutet, dass diese Dienste ab dem 10. Dezember angemessene Maßnahmen ergreifen müssen, um zu verhindern, dass unter 16-Jährige Konten besitzen. Wenn sie das nicht tun, können Geldbußen von bis zu 49,5 Millionen Dollar verhängt werden. Online-Plattformen nutzen Technologie, um Kinder mit erschreckender Präzision zu beeinflussen. Wir verlangen lediglich, dass sie dieselbe Technologie einsetzen, um Kinder online zu schützen. Wir jagen nicht der Perfektion hinterher. Wir streben nach einer spürbaren Verbesserung, weil es zu wichtig ist, es nicht zu versuchen.
Zu wichtig, es nicht zu versuchen. Würde mich mal die Meinung der Runde hier interessieren. Frau Zweig, Sie zuerst.
Ja, ich wollte noch mal eben auf die Dopamin-Geschichte eingehen. Und das hat mit den Jugendlichen eben auch zu tun. Diese Gespräche, die müssen ja von alleine immer extremer werden, damit man als Mensch weiterhin interessiert bleibt. Und deswegen bin ich sehr viel skeptischer als du. Wenn ein Gespräch dann erstmal in die falsche Richtung abbiegt, gucken wir uns die Gruppe der unfreiwillig zölibatär lebenden Menschen an. Und dazu gehören eben auch junge Menschen. Und wenn die dann sagen, ach ja, also diese dumme Kuh, die will ja einfach nur nicht, und dann bestätigt die Maschine das. Und dann begegnet man sich in einem Dialog und muss immer radikaler werden, damit der Mensch weiterhin seinen Beitrag zu dem Dialog leistet. Diese Art der Struktur, das haben wir bei YouTube gesehen, die haben eben auch nur optimiert auf Aufmerksamkeit, dadurch wurde es immer radikaler. Das sind selbsterzeugende Systeme, die wir bei uns im Studiengang Sozioinformatik ständig untersuchen und versuchen rauszukriegen. Und genau das sehe ich hier auch. Und deswegen bin ich eben nicht so optimistisch.
Ich möchte das mal auf eine Metaebene ziehen und beziehen auf dieses Gesetz.
Auf Australien. Bitte, genau.
Das Gesetz in Australien ist die direkte Folge, Verbot von verschiedenen sozialen Medien für Menschen unter 16, die direkte Folge von Debatten, die da über Jahre geführt worden sind. Wie auch hier Debatten geführt worden sind, die zu Gesetzen
deswegen geführt haben. Deswegen sage ich vorhin, ne, das weltweit gibt es die Diskussion.
Aus meiner Perspektive, das nahezu Perverse, Obwohl ich glaube, wir müssen die gerade für Kinder und Jugendliche viel stärker und viel präziser regulieren. Und ich würde gerne die Daumenschrauben anlegen an Meta zum Beispiel, an Instagram, an TikTok erst recht. Ich habe viel darüber geschrieben, wie manipulativ TikTok sein kann. Aber, und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr essentiell, zum einen ist Enthaltsamkeit selten ein Weg, um umgehen zu lernen mit den Dingen. Und am Ende ist das, was die Leute im Kopf haben, wie es funktioniert und wie man damit umgehen kann, eigentlich der einzige Schutz. Und der zweite Punkt ist, in Australien, das war sehr gut nachvollziehbar, wir haben die jungen Menschen, die heute 15, 16, 13 sind meinetwegen, in eine Welt gesetzt, in der Krieg herrscht, in der Konflikte da sind, in der eine Klimakatastrophe sind. Und wir projizieren alles, was mit ihnen irgendwie komisch oder schief ist, auf gerade die aktuelle Technologie, die sie gerne benutzen. Ich halte das für verkürzt und für falsch und für kontraproduktiv, weil natürlich muss man in diesem Sinne Regulierung betreiben, dass Jugendliche geschützt werden. Aber Verbot für unter 16-Jährige ist eine Projektion, dass darin das Problem liege, was eigentlich viel, viel mehr Ursachen hat und viel, viel schichtiger ist.
Das heißt, noch einmal kurz nachgefragt, wie würden Sie es machen? Wenn Sie sagen, ich habe viel darüber geschrieben, wie sehr da manipuliert wird. Ich wäre dafür bei Meta beispielsweise, da reden wir jetzt über Facebook und Instagram, Daumenschrauben anzulegen. Wo? An welcher Stelle? Wie würden Sie es machen?
Die großen Plattformen haben sich sehr erfolgreich dagegen gewehrt, bestimmte Jugendschutzmaßnahmen einzurichten.
Beispiel?
Die haben sich dagegen gewehrt, dass bestimmte Altersverifikationsmuster, das wurde auch angesprochen in Australien, ist auch davon ein Teil, über den man reden kann. Was die Inhalte angeht und die Optimierung, da sind sie alles andere als offen. Welche Instrumente benutzen sie? Sogenannte Dark Patterns zum Beispiel, Verhaltensweisen, die man versuchen kann, digital zu provozieren. Da sind sie immer plötzlich sehr, sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, offenzulegen, wie genau das funktioniert. Und ich glaube schon...
Um alle mal mitzunehmen, in welche Richtung geht das? Also wenn man sagt, man manipuliert Verhalten, worüber reden wir?
Wenn wir davon reden, die erfolgreichste Plattform mit Abstand bei Jugendlichen ist TikTok.
TikTok, ja.
TikTok optimiert in sehr aggressiver Weise ausschließlich auf Verweildauer. Alle möglichen Reize, die man zum Beispiel interpretieren könnte, diese Person ist gerade überlastet oder emotional nicht besonders gut aufgestellt. Auch das kann man bis zu einem bestimmten Punkt messen, werden ignoriert. Das Einzige, was für TikTok zählt, ist, wie lange bleibt die Person da drauf? Man könnte zum Beispiel sagen, okay, ihr müsst nach bestimmten Prinzipien versuchen herauszufinden, ob diese Person gerade emotional stabil ist oder nicht und daraus Konsequenzen ziehen. Und das sind alles Punkte, über die man sprechen kann. Ich glaube, dass es falsch ist, zu sagen, wir verbieten das. Ja, Smartphones nur noch für Leute über 27 oder so. Ich halte das für eine falsche Herangehensweise. Die jungen Menschen werden es trotzdem benutzen, auf den Handys von ihren größeren Geschwistern oder Eltern. Und da wird es dann gar nicht mehr kontrolliert. Und das ist dann für mich die viel größere Sorge, dass wir eine Generation verlieren in die Heimlichkeit,
okay,
wo es eigentlich andere Instrumente geben müsste.
Frau Zweig, einmal der Reihe nach. Australien.
Ja, schwierig, vielleicht noch mal zu manipulierendem Verhalten. Es gab durchaus Dokumente, die gezeigt haben, dass bei Mädchen zum Beispiel darauf geachtet wurde, ob die sich gerade wohlfühlen mit ihrem Körper. Gibt immer so eine Lebensphase, in der man das vielleicht nicht so arg tut. Und dann kann man Diätprodukte bewerben oder kann man andere Produkte bewerben, die den Körper vermeintlich besser machen. Also so etwas müsste auf jeden Fall verboten werden. Ich stimme dir zu, was Kleinteiligeres wäre gut. Aber nur, wenn wir es verbieten für unter 16-Jährige, heißt das ja nicht, dass man das in Schulen dann nicht doch benutzen kann. Aber wenn jemand dabei ist. Und wie viele Kinder werden völlig alleingelassen mit Social Media, wo keine Eltern sind, die mal drüber gucken?
Also wenn man hier mit Schulleiterinnen, haben wir hier auch ausführlich gemacht,
tendenziell
redet.
Tendenziell eher fürs Verbot.
Okay. Wie ist das bei Ihnen, Frau Simon?
Ich bin ja in dieser Kommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Ne? Das heißt, wir müssen ja fürs Familienministerium da irgendwie überlegen oder mit auch beraten, was da passieren soll. Ich glaube, das Problem ist auf der einen Seite, und da stimme ich auch dem, was du gesagt hast, Sascha, man muss im Grunde genommen erstmal gucken, wie kann man die Technologien so verändern, weil die Lösung ist im Moment, wir haben was, das finden die Leute total anziehend und Kinder total anziehend und wir verbieten den Zugang. Das kann ja der falsche Weg sein und die Frage ist, kann man die anders bauen, dass die einerseits weniger suchterzeugend sind, also genau das, was wir vorher hatten, die Art und Weise, wie die Designs sind, dass sie halt möglichst auf Aufmerksamkeit ziehen und dass man auch Vorgaben macht an diese Plattformbetreiber, eben diese Technologien anders zu bauen und andere Versionen dieser Technologien frei zugänglich zu machen für Kinder und Jugendliche. Dann haben wir immer noch das Problem, wie wir überhaupt feststellen, wer sind denn Kinder und Jugendliche. Jugendliche und wer sind Erwachsene, ja? Und natürlich, es geht ja einerseits um so, was sind die Sachen, die wir verhindern wollen? Das ist einerseits Sucht und auf der anderen Seite vielleicht bestimmte Materialien, wie irgendwie harte pornografische Materialien, Gewalt und Ähnliches. Und die Frage ist, wie verhindert man das, ja? Nur, dann ist immer schön schnell gesagt, wir wollen Altersverifikation für Kinder. Das heißt aber auch, wir brauchen es für Erwachsene, die dann sagen, ich bin kein Kind. Ja, und dann ist die Frage, wollen sich alle dann einloggen bei der Porno-Website, um zu sagen, ich bin aber erwachsen. Also ich muss nur sagen, man muss auch darüber nachdenken, wie man das umsetzt, mit welchen Mitteln man das umsetzen kann, wie effektiv ist das dann, Kinder wirklich von bestimmten Inhalten wegzuhalten, was sind die möglichen Nebenwirkungen der unterschiedlichen Technologien, die wir entwickeln, und ist es überhaupt der richtige Weg? Also ich glaube, es gibt da keine einfachen schwarzen und weißen Antworten, sondern es ist wirklich die Frage sein, was muss man auf der Bedarfsseite das so schon verändern, dass dieses suchterzeugende Verhalten gar nicht erst entsteht, damit man nicht am Ende des Tages Leute wegzerren muss von Technologien, die sie aber dann dringend haben wollen. Und ich glaube, das reine Verbot mit unter 16, das Problem ist tatsächlich auch, jetzt gibt es da einen Riesenbericht in Australien, was die technisch machen wollen, und keine von diesen Altersverifikationstechnologien ist gesetzeskonform.
Ja, sie hat ja offenbar selber Zweifel. Sie sagt ja, es ist zu wichtig, um es nicht zumindest zu versuchen. Ne? Das,
ja.
Was auch mal.
Ja, und zu der praktischen Umsetzung kann ich persönlich auch gar nichts sagen, weil das ist nicht mein Thema. Ich bin kein Technologie-Mensch.
Aber ganz grundsätzlich.
Genau, ganz grundsätzlich wäre ich noch viel strenger als die in Australien. Um das klar zu sagen, weil das, was du gerade beschrieben hast, sehe ich auch sofort. Du kannst ganz viel schon über diese Nutzerinnen und Nutzer, auch über die jungen Nutzer wissen. Und dann wird es einfach ausgenutzt und weiter ausgespielt. Ich finde immer, dass das eine ist jetzt, was ich da rede, was da beworben wird, was da gemacht wird. Aber es werden Inhalte hochgeladen, wo jede normale Tageszeitung sofort für verklagt würde, wo es heißen würde, das ist menschenverachtend, das ist volksverhetzend. Das ist eine Freundin von mir, geht durch die Innenstadt Düsseldorf. Da kommt ein Typ mit einer dieser neuen Meta-Ray-Ban-Brillen auf sie zu. Das checkt sie nicht. Die Kameras sind ganz klein in den beiden Brillenbügeln drin, hält ihr eine Banane hin und sagt, möchtest du mal lecken? Und sie sagt, was? Nein, ich bin ein Mann und Ehemann, und geht einfach verstört und schockiert weiter. Dieses Video wird hochgeladen bei Facebook. Denkst du, sie könnte jetzt einfach sagen, das bin ich? Was macht ihr da? Was macht ihr da in eurer Tageszeitung,
kann
dass ihr
nicht
sowas von mir hochladet? Und jetzt hat sie ein Riesenproblem, dieses Video wieder loszuwerden. Mhm. Da kann ich doch nicht hingehen und sagen, ja, Technologieoffenheit und ja, super, hat viele Vorteile für die jungen Menschen. Es ist etwas, was sie haben wollen und was ihnen an vielen Stellen auch hilft. Ich müsste doch mal radikal sagen, liebe Leute, ihr verstoßt hier permanent gegen Gesetze, die wir haben. Ihr macht hier Sachen, die wir so unethisch und für falsch halten.
Ja.
Und ihr macht Volksverhetzung und Inhalte und auch die ganzen Anorexie-Themen bei gerade bei jungen Frauen, wo immer wieder Hashtags gesperrt werden müssen, ja doch wieder in anderer Form aufkloppen.
Was ist mit Filtern zum Beispiel? Also was ist da noch echt? Also wenn du Gesichter dir anschaust, wenn du dir Körper anschaust.
Das Körperbild, was doch bei jemandem entstehen muss, der die ganze Zeit eine optimierte Version
von sich sieht. Mit einem Klick machst du dich schlanker, besser, größer, schöner.
Ich denke oft, wir wissen doch jetzt seit mehreren tausend Jahren, dass dieses Patriarchat, was auf dem Frauenkörper so rumhackt und so viele sehr, sehr enge Schönheitsvorgaben setzt, dass das nicht gut tut. Und für die Doku-Reihe, die ich da mache im ZDF mit Terra Explore, hatte ich letztens eine komplette Folge mit jungen Männern dann gemacht zu Schönheitsidealen. Mhm. Und statt dass wir erkannt haben, hey, dieser Druck, der auch durch sowas, nicht nur, aber auch durch sowas gepusht wird, den nehmen wir da jetzt weg, machen wir was? Wir schrauben den, also bei den Frauen, wir schrauben ihn jetzt auch noch bei den jungen Männern hoch. Und ich denke dann ganz oft, guck mal, es gibt zum Beispiel ein Werbeverbot für Vorher-Nachher-Bilder bei Schönheits-OPs. Mhm. Damit du nicht erzeugst, hey, lass dir die Augen, Lider straffen, das Bauchfett absaugen, Haare implantieren, all die Sachen, weil du danach siehst, wie schön es aussehe. Auf Social Media sehe ich das die ganze Zeit. Mir scheint ein Thema bei mir zu sein, wird die ganze Zeit Werbung ausgespielt für Reise doch nach Istanbul. Und dann sehe ich die Männer da mit dem Stirnband und diesen Pünktchen im Gesicht und als nächstes haben die ein Foto mit vollem Haar. Da denke ich, boah, Leon, wenn du so ehrlich bist, also die Kollegin in der Maske meinte eben, brauchst noch kein Schütter, aber ich sehe das mittlerweile grenzwertig. Warum soll ich da nicht hinfliegen? Und dann merkst du plötzlich wieder, das ist eine Sache, die ist eigentlich verboten. Die machen das einfach.
Ich möchte lösen.
Ich hatte das Gefühl, da war noch
tatsächlich könnten wir hier den Bogen ins Positive schaffen.
Genau, zum Schluss.
Weil ich sehe, dass bei sozialen Medien ganz viel im Argen ist. Wie gesagt, Manipulation von TikTok, auch die Propaganda, die da stattfindet.
Genau.
Wir haben ja mit großen Sprachmodellen, mit künstlichen Intelligenzen eine Technologie, die zum ersten Mal in relevantem Maßstab auch Inhalte verstehen kann. Und das heißt, man hat schon erforscht und es hat gar nicht so schlecht geklappt. Meta hat es dann nicht umgesetzt. was eigentlich passiert, wenn Leute in Chats problematische Dinge äußern. Mhm. Meta hat herausgefunden, dass sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit instabile Menschen erkennen können und haben dann versucht, nur Tests, ist noch nicht im Live-Betrieb gewesen, versucht, Hilfe zu holen, wenn Anzeichen, die KI Anzeichen dafür erkannt hat, dass hier eine Gefährdungssituation vorliegt. Und es gibt mehrere Ebenen, zum Beispiel bei ChatGPT, wo das ganz ähnlich ist, wo zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden informiert werden können. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht anfangen, die gesamte Jugend zu überwachen. Aber wenn wir davon sprechen, kann so eine KI mit jungen Leuten Schaden anrichten? Auf jeden Fall. Aber können wir vielleicht eine spezielle KI so bauen, dass junge Menschen eher die positiven Anteile davon tragen? Vielleicht ginge das ja. Wir haben eine ganze Reihe von Ansätzen, die darauf hindeuten, dass es immer missbrauchbar, immer manipulierbar, aber man zumindest graduell verbessern kann, was am Ende dabei herauskommt. Ob das in der Bildungssituation ist, in der Unterhaltungssituation oder eben in solchen Austauschen.
Aber wir müssen so ehrlich sein, zu sagen, am Ende geht's ums große Geld. Ne? Da geht's um Profit. Mhm. Da geht's kein anderes Anliegen. Das einzige Anliegen ist Geld.
Ich weiß nicht, ob das Einzige, aber es ist das Wichtigste. Ja.
Und das Problem ist, diese Technologie wird das nicht können, was Sascha sich gerade vorgestellt hat. Sprachmodelle können nicht verstehen. Sie haben ein Gefühl dafür, eine Assoziation dafür, wann welches Wort in welchem Kontext sinnvoll genutzt wird von Menschen. Und diese Sprachmodelle werden immer manipulierbar sein. Also es gibt auch einen Grund, warum wir in den 1940ern und 50ern Programmiersprachen entwickelt haben, weil wir nur damit dem Computer ganz genau sagen können, was wir von ihm wollen. Stattdessen bauen wir jetzt Systemprompts, indem wir versuchen, mit natürlicher Sprache den Computer als assoziatives denkendes Wesen, eben nicht denkend, sondern zusammenhäkelndes Wesen in eine Richtung zu treiben, so dass es das Richtige sagen möge. Diese Technologie werden wir nicht safe machen können. Vielleicht gibt es eine andere, ja, aber KI ist groß, aber diese Technologie wird es nicht.
Soweit so negativ. Letzter Satz von Frau Simon.
Ja, ich glaube, Geld war das richtige Stichwort. Es geht um Geld, aber auch um Macht. Wir hatten häufiger mal das Bild im Hintergrund mit der Antrittsanlesung von Trump. Und das muss man bitte auch mitbedenken bei all diesen Diskussionen, dass da natürlich auch Visionen dahinter stecken, wie man Leute manipulieren kann. Da gibt es im Moment auch sehr krude politische Ideen von Leuten wie Thiel oder anderen Unternehmern. Die ganzen Silicon Valley Leute sind umgefallen wie die Heinzelmännchen, als Trump an die Macht gekommen ist. Und ich glaube, das muss man irgendwie mitdenken. Nicht nur das Geld, sondern auch die Frage, welche Macht man ausüben kann, wenn man lauter vereinzelte Leute vor ihren Laptops sitzen hat, die keine Freunde mehr brauchen, die sich nicht demonstrieren gehen und so weiter.
Das ist exakt die Diskussion, die es in Amerika gerade gibt, insbesondere in ihren Kreisen auf psychologischer Ebene. Wir sind leider schon durch. War aber nicht das letzte Mal, glaube ich. Ich habe das als sehr inspirierend empfunden, viel gelernt heute. Danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen zum großen Jahresrückblick wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.